Willkommen zum Snoxalting Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! Ja, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge vom Snoxalting Podcast. Heute Teil 2, da Teil 1 wirklich phänomenal angekommen ist. Wir sprechen mit Jason darüber, wie wir letztes Jahr unsere Facebook-Ads so richtig auf Vordermann gebracht haben, wie wir die Ads gestaltet haben. Und ja, es wird sehr, sehr nerdy. Es wird geil. Wir werden erzählen über Grundstrukturen. Also jeder, der sich interessiert für das Thema Facebook-Ads, ist es eine absolute Must-Hear-Folge. Und am Ende kann und werden Jason und ich auch noch unser nächstes gemeinsames großes Projekt verraten, dass wir gemeinsam mit Marwave und Snox gemeinsam ja in die Zukunft starten, was wir da planen, was angedacht ist. Das kommt jetzt am Ende der Folge. Ganz viel Spaß damit und let's go. So Leute, Teil 1 des Podcasts mit Jason kam so heftig an, dass wir gesagt haben, wir machen noch einen zweiten Teil. Und zwar machen wir den zweiten Teil nicht irgendwie Zoom, Slack, Meet, wie auch immer, sondern hier live aus dem Snox Coffee. Jason, schön, dass du am Start bist.
Danke dir für eine Einladung, wäre übertrieben jetzt, gell? Ich bin einfach hergekommen. Freut mich auf jeden Fall, dass ich hier bin. Ich kann eine Empfehlung aussprechen. Der Kaffee schmeckt gut.
Ja? Hättest du es dir so vorgestellt? Du hast es ja, ich glaube, wie viele andere so über Social Media mitbekommen oder wenn wir im Call waren.
Ich bin ehrlich gesagt sogar nochmal positiv überrascht. Also es ist super geräumig groß und also trotz Corona angenehme Atmosphäre. Das ist ja gar nicht so easy, während Corona da dann irgendwie auch so ein bisschen einen Flair aufzubauen. Aber habt ihr gut geschafft.
Okay, das freut mich. Ist ja harte Zeiten.
Aber wir ist auf jeden Fall mutig, also dass ihr euch da jetzt reinstürzt.
Ja, aber was war die Alternative? Also wir mussten erstmal das Ding komplett fertigstellen, dass wir überhaupt so die Zulagen auch bekommen, auch mit Kurzarbeit und so. Brauchst du einen fertigen Laden, der auch aufgemacht werden musste. Und dann haben wir uns überlegt, ey, bevor wir das Ding jetzt komplett fertig machen und dann steht es so fertig, unangefasst da, keine Ahnung für wie lange, dann lass uns doch direkt einfach mal jetzt am Wochenende zumindest immer aufmachen. Und jetzt die erste Wochenende war richtig gut. Heute sitzen wir am Freitag vom zweiten Wochenende. Ich habe schon gesagt, heute ging so. Scheiß Wetter. Also bisher hatten wir auch echt Pech mit dem Wetter. Aber ich bin guter Dinge, sobald das Wetter dann besser wird.
Ja, ein bisschen Facebook-Ads fürs Coffee, dann läuft das auch an.
Ja, tatsächlich. Wir hatten es ja gerade drüber. Und da auch den Aufruf an jemanden, wenn jemand, der den Podcast hört, da krass Erfahrung hat, wie man offline irgendwie Traffic in den Laden bekommt, dann kann er sich gerne bei mir melden. johannes@snox.com. Ja, weil sonst würden wir es mit einer ganz einfachen Reichweiten-Reach-Kampagne machen. Aber da gibt es bestimmt auch noch andere Sachen. Ja, so ein letztes Mal haben wir viel gesprochen über die Geschichte quasi von uns beiden, aber vor allem dann auch von Marwave. Wie habt ihr es geschafft, irgendwie diese riesengroße Agentur aufzubauen? Wirklich eine wahnsinnige Geschichte. Ganz viele von euch haben es angehört und für all diejenigen, die es jetzt zum ersten Mal hören, wer auch Jason ist, dann hört euch auf jeden Fall noch die erste Folge an. Kann ich nur empfehlen, die ist vor einigen Wochen. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie haben wir im Endeffekt den Snox-Ad-Account im letzten, ja, 12, 16 Monaten sowas roundabout skaliert. Also wir sind ja wirklich da to the roof. Wir haben richtig den Ad-Spend hochgedreht und darüber wollen wir heute sprechen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Aus deiner Perspektive, Start der Zusammenarbeit. Du hast damals Februar 2020 mit deinem Team, hast du den Ad-Account übernommen. Was waren deine ersten Eindrücke? Wie war es, irgendwie in den Account reinzugucken? Ich finde das nämlich bei Snoxalting auch immer super, super aufregend. So, wenn man dann einen Kunde sieht oder an dem gräbt und dann irgendwann kriegst du den Zugang und dann ist es schon ein geiler Moment immer.
Hey, ich bin ganz ehrlich zu dir. Am Anfang haben wir ziemlich geschwitzt, ne? Weil es war halt echt ein harter Brocken. Also wir sind eingestiegen zu einer ähnlichen Zeit, ja, ein bisschen früher eben wie jetzt dieses Jahr. Da hat es halt noch halb geschneit und genieselt draußen. Keiner hat an Sneakersocken gedacht und dementsprechend lief auch der Account. Ne?
Also Scheiße, mit einem, das kann man
richtig
sagen,
miesen Spend, mit einem richtig miesen ROAS, da hat nichts funktioniert und wir sind da rein und haben erstmal nur so gedacht, oh Scheiße, jetzt ist es aber übel. Ne? Ich kann mich auch noch dran erinnern, an einem Tag, da lief es so richtig, richtig übel und dann lagen wir auf dem alten Office, habe ich mich irgendwann, also ich habe den ganzen Tag Analyse betrieben, habe mich da durchgeklickt und ich lag, ungelogen, ich lag, wir haben so einen Teppich, der ist total flauschig, ich lag da einfach drauf und dachte nur so, alter Schwede, was soll ich denn hier, also wie, so, ne? Und dann hat sich langsam so verselbstständigt. Ne? Dann kam die Sonne raus, das Wetter und das hat uns halt stark in die Karten gespielt. Ne? Also das
geht mir jetzt gerade zu schnell. Wie würdest du erstmal beschreiben, was für Analysen machst du? Weil darum soll es ja jetzt auch mal in den Podcast gehen, so nerdy. Wenn du einen neuen Ad-Account übernimmst, was schaust du dir an? Was findest du da irgendwie wichtig und relevant?
Gut, also das erste ist sicherlich so die Struktur, ne? Also schaust du erstmal an, wie ist der aufgebaut, wie sind die Kampagnen angelegt, was für Anzeigen werden geschalten, also ganz oberflächlich. Und genau, oft sind das auch die Quick Wins, ne? Also am Anfang zählt es meistens einfach den Account aufzuräumen, eine saubere Struktur, Account Simplification nennt man das, ne? Einfach mal ein sauberes Setup aufzusetzen.
Was sind das so Fuck-Ups, die du bei vielen Accounts siehst, wenn
Es haben so ein paar Dropshipper vor einigen Jahren irgendwie so ein Setup ins Leben gerufen, das sind dann irgendwie so 50 Lookalike-Audiences gegeneinander in der CPO oder sowas und da weißt du halt von Anfang an, okay, das wird hier nichts so, ne? Also es gibt halt einfach so ein paar komische Quellen, auf die man irgendwie nicht hören sollte. Und wir sehen das immer wieder in Accounts, dass es da irgendwie...
Es ist so ein YouTube-Video,
ja, dem dann so gefühlt, genau. Irgend so ein Guru hat das wahrscheinlich mal erzählt. Das ist halt Bullshit. Und genau da kann man meistens natürlich am meisten erstmal rausholen, ne, indem man das einfach mal aufräumt, das übersichtlich macht.
Machst du die Kampagne dann einfach aus?
Ja, straight, klar. Also war ja auch bei manchen von euch so, ne, dass wir einfach gesagt haben, okay, die machen wir aus, setzen wir neu auf. Und dann geht es auch sehr, sehr viel darum, eine saubere Naming Convention ins Leben zu rufen. Ne? Auch das ist was wir immer wieder sehen. Da ist dann
was ist Naming Convention? Ich glaube,
das stimmt, wichtig. Da geht es darum, wie benenne ich die Kampagnen, die Adsets und die Anzeigen. Ne? Also es gibt so gewisse Informationen, die willst du auf den ersten Blick sehen. Das ist zum Beispiel bei einer Kampagne, ist das Top-Funnel, Middle-Funnel, Low-Funnel, Loyalty. Wann hast du die erstellt? Was ist da drin? Also was für eine Aktion oder was für ein Produkt? Auf Anzeigenebene brauchst du Sachen wie, ist es eine Link-Ad, ein Carousel? Auch wieder, wann haben wir die erstellt? Was sagt die? Was für eine Kommunikationsstrategie? Ne? Und also wir als Agentur haben dann eine sehr, sehr klare Naming Convention, sodass wir auf Anhieb immer genau wissen, mit was für einer Kampagne, mit was für einem Adset, was für eine Anzeige wir es gerade zu tun haben, weil das natürlich in der Optimierung uns dann stark in die Karten spielt. Ne? Da wissen wir auf Anhieb einfach, okay, was geht hier ab. Genau, das ist auf jeden Fall was man irgendwie machen muss. Und dann geht es so in die tiefere Analyse. Dann gehst du in der Regel in den die Werbeberichte und schaust dir halt an, welche Platzierungen funktionieren.
Platzierungen, kannst du vielleicht das auch nochmal...
Also läuft Instagram oder Facebook besser? Und wenn ja, ist es der Marketplace, der Feed, die Story. Du guckst einfach, wo siehst du Tendenzen? Und dann auch so Sachen wie, welche Geschlechter kaufen was, an welchen Tageszeiten und so weiter. Also das, einfach, dass du so ein Gefühl dafür bekommst, was das denn hier für eine Brand ist. Und du arbeitest dich da rein, du dickst da so richtig rein.
Was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt, so ist ja der Use Case. Die meisten hören jetzt im Podcast und haben, glaube ich, so aus der Erfahrungsseite irgendwie ihren Laptop nebendran aufgeschlagen und wissen, irgendwie in dem Podcast gibt es krassen Content und sie setzen das gleich um. So, wenn jetzt jemand da sitzt, Laptop aufgeschlagen, Werbeberichte, was würdest du ihm empfehlen, so drauf zu schauen? Soll er sich mal einen Werbebericht ziehen oder soll er sich erstmal seine Naming Convention anschauen? Was wäre sowas, wo du sagst, ey, dein Kumpel, wenn er neben dir sitzen würde, seinen Laptop aufschlagen und sagt, ja, so ein helf mir mal bitte in Facebook, was würdest du machen?
Ja, also tatsächlich auf jeden Fall diese Struktur, ne? Also dass du erstmal irgendwie dir Gedanken machst, wie ist die Customer Journey von meinem Kunden? Bei Snox haben wir herausgefunden, die ist super kurz. Also die meisten sehen ein, zweimal diese Ad und kaufen dann.
Wie finde ich das raus?
Zum einen so ein bisschen einfach Psychologie, ne? Also ich meine, frag dich selber, wann hast du das letzte Mal Socken gekauft und wie hast du die gekauft? Bei mir war es so viel, einfach, ich habe gesagt, okay, meine Socken haben ein Loch, ich gehe auf Amazon und kaufe die. Das ist schnell, ne? Andere sagen jetzt eben über Facebook-Ad, die sehen die Ad, wir schauen an ihren Fuß, da ist ein Loch, die kaufen, so nach dem Motto, gell? Und das ist relativ offensichtlich, glaube ich, aber das sieht man natürlich auch da wieder an der Struktur, ne? Wenn deine Prospecting-Kampagne so die wichtigste und die profitabelste Kampagne ist und besser ist dann teilweise als das Retargeting, dann ist schon mal klar, okay, die Customer Journey kann nicht lang sein, weil die meisten kaufen direkt auf den ersten Touchpoint, ne? Wir haben aber auch gerade so Fashion-Stores oder so, wo dann der AOV irgendwie bei 250 Euro liegt, da kaufst du nicht beim ersten, also niemand kauft über Prospecting gefühlt, sondern da brauchst dann halt 7, 8, 9, 20 Touchpoints, bevor dann wirklich der Kauf zustande kommt.
Da vielleicht auch ein Tipp von meiner Seite, je nachdem, wie gut ihr auch euer Google Analytics eingerichtet habt, dort gibt es unter Conversions und dann Conversion-Pfade, kann man genau sehen, quasi wie oft der Kunde auf der Website war, bis er gekauft hat durchschnittlich. Das sind Richtwerte, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber das wäre jetzt für mich etwas, wenn sich jemand fragt, okay, wie ist denn die Customer Journey bei mir? Das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und genau, Jason, wie du eben gesagt hast, bei Snox war die halt super gering. Also bei uns kaufen, bei dem nullten Touchpoint, also an Tag 1, wo die das erste Mal auf der Website waren, sind es bei uns, glaube ich, zwischen 60% und 70% der Leute kaufen direkt so quasi. Und daher ist es auch, darauf kommen wir später nochmal, ist es sehr wichtig, solche Daten zu wissen, um den Kunden zu auch zu verstehen, um am Ende die Werbung auf Facebook zu schalten und zu optimieren. Weißt du, ob es so einen Bericht auch innerhalb von Facebook gibt irgendwie?
Ja, gibt's schon. Der ist aber tatsächlich vor allem für die, ja, so wollte ich jetzt nicht ausdrücken, aber ja, der ist vor allem einfach für die Facebook-Daten ganz geil, ne? Also was, wo die Kampagnen eben so, also die Leute, die klicken über die Kampagne, da ist der ganz geil, das ist in Facebook Analytics hast du das auch, ne? Da würde ich aber, wie du gesagt hast, auf GA zurückgreifen. Das sind nochmal ein bisschen sauberere Daten, finde ich.
Okay, und jetzt nochmal die Naming Convention, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Auf Kampagnenebene würdest du vor allem zwei Sachen mit reinnehmen, oder? Welcher Funnel-Step es ist, auch das werden wir gleich nochmal erklären, was bedeutet eigentlich der Funnel, und Nummer zwei, welches Produkt ist es?
Da muss man ein bisschen aufpassen, bei euch ist es das Produkt jetzt, das haben wir so für uns rausgefunden. Bei vielen ist es nicht so, tatsächlich bei der Mehrheit unserer Accounts wirbt man jetzt nicht über Produkte, das liegt auch vor allem daran, dass ihr halt am Ende nicht viele Produkte habt im Vergleich zu so manch anderen Stores, ne? Ihr habt sehr klare Bestseller. Bleiben wir bei dem Fashion Store von gerade, da ist dann eher so, der droppt und dann sind es halt 200 Pieces oder so und dann gehst du dann halt eher auf Kampagnenebene auf diese Kampagne wirklich ein, also dann ist das eben der Spring-Summers Launch Drop, oder sowas, okay. Genau, und dann wirbst du eben ein bisschen ganzheitlicher. Bei euch ist es jetzt sehr produktlastig, deswegen ganz allgemein gesagt, sag einfach auf Kampagnenebene, um was geht die Kampagne, ne? Ja. Geht das jetzt um Invisible Socken? Geht das um den Spring Summer Sale oder whatever? Oder ist es halt die Black Friday Kampagne, ne?
Okay. Dann runter nochmal Naming Convention, wenn wir jetzt in die Ad Groups gehen. Da machen wir bei unserem Account, sagen wir im Endeffekt, was ist das für eine Zielgruppe?
Genau.
Bei uns ist es vereinfacht gesagt, entweder Broad, und wenn wir jetzt gleich auch im Podcast.
Was ist Broad?
Genau, Broad ist sehr breit gefasst, also sehr, sehr weit und eine riesengroße Zielgruppe. Broad, zum Beispiel männlich, ist dann jeder Mann im Endeffekt in Deutschland, so von 18 bis 65 plus. So. Also am Ende des Tages jeder Mann in Deutschland sprechen wir an. Und wenn wir jetzt nicht Broad gehen, was gar nicht so oft vorkommt, dann benennen wir die Ad Group oft in der Zielgruppe, die wir sagen. Zum Beispiel Interesse Fußball. Dann nennen wir die Ad Group auch wirklich Interesse Fußball. Und wenn es jetzt noch spezifischer ist, machen wir das auch direkt in den Ad-Group-Name, weil du erleichterst dir einfach jetzt, dass du nicht so tief reinklicken musst. So, es ist einfach später, um zu sortieren oder eine Übersicht zu haben, ist es viel besser und nicht immer in die Einstellung zu gehen der Ad-Group, um zu sehen, was für eine Ad-Group das jetzt genau ist.
Genau, dafür ist ja auch wirklich der Name da, ne? Dass du einfach eine Übersicht bekommst, was man da noch mit reinnehmen kann, aber das ist dann schon so ein bisschen advanced, ist halt zum einen das Placement, das kann man, würde ich jetzt vielleicht noch sagen, dass es wichtig ist, dass du vielleicht, teilweise hast du nur eine Story oder sowas, die du ausspielen willst, aber kommt jetzt bei Snox auch seltener vor. Was aber früher oder später wichtig wird, ist dann noch die Auslieferung. Also ob du Automatic Bidding betreibst, ob du eine Coast Cap benutzt, ob du eine ROAS Cap benutzt, ne, da hast du dann noch, aber das ist jetzt für den Anfang komplett irrelevant. Da geht es wirklich nur um die Zielgruppe. Früher oder später gibt es noch so ein paar Infos, die solltest du da mitgeben, einfach weil sie auch wichtig sind.
Okay, und jetzt letzter Step auf Werbemittel-Creative-Ad-Ebene. Wie ist da die Naming Convention? Was kannst du da so mal ganz vereinfacht so von den Basics her empfehlen?
Also was wir da immer machen, ist zum einen das Format. Also da unterscheiden wir aus Link-Ad. Das ist das, was ihr wahrscheinlich jetzt am häufigsten in eurem Feed seht. Das ist einfach ein Bild oder ein Video. Dann haben wir ein Carousel. Also er kann dynamisch sein. Das vermerken wir dann auch immer. Entweder Dynamic oder eben Static. Das heißt, es ist ein statisches Carousel. Wäre dann eins, wo du die Bilder ganz klar einfügst bei Facebook, die dann auch statisch sind. Und Dynamic-Ad wäre dann beispielsweise eine DPA, eine Product, eine Ad, wo die Produkte automatisch eingespielt werden. Gerade im Retargeting natürlich klasse. Und dann noch eine Collection-Ad. Das sind eigentlich so die drei Formate, die wir da unterteilen. Und auch da solltest du natürlich wieder irgendwie sagen, hey, um was geht's denn in der Anzeige? Geht's da eben um die Sneakersocken? Ist es eine Black Friday-Rabatt-Ad oder whatever, damit du einfach auf den ersten Blick erkennst, um was dieses Werbemittel geht?
Okay, perfekt. Also Naming Convention mache ich jetzt mal einen Haken dran. Eine zweite Sache, die du ja angesprochen hast, ist die allgemeine Struktur. Das ist so auch mit einer der größten Fuck-Ups oder Sachen, die man einfach so grundlegend falsch machen kann. Was empfiehlst du da, wo du mit gutem Gewissen sagen kannst, irgendwie so in 70-80% der Ad-Accounts funktioniert die Struktur richtig gut und ist nicht so ein Dropshipping-Bullshit aus irgendeinem YouTube-Video?
Ja, also tatsächlich muss man dazu sagen, bei Snox hat die Struktur, die ich jetzt gleich vorstelle, sehr gut funktioniert, auch letztes Jahr. Da Snox aber doch jetzt irgendwie bei einem ziemlich krassen Spend auch ist, muss man das natürlich dann hin und wieder challengen. Wenn du anfängst, dann empfehle ich dir ganz klar folgende Struktur. Oder was heißt, also wenn du anfängst, wird es wirklich, dass du anfängst. Oder wenn du, ich sag mal, unter 10k daily oder sowas ausgibst. Also wirklich die meiste. Also
10.000 Euro pro Tag.
Genau, also Ausgaben. Wirklich, genau. Also wenn du jetzt einfach eine Kampagne, wenn du anfängst mit Facebook-Ads, die jetzt noch nicht auf ein echt krasses Level gescaled hast, dann empfehle ich dir folgende Struktur. Du gehst in Prospecting.
Was ist Prospecting?
Prospecting ist der Top-Funnel. Also du hast in der Regel einen Top-Funnel. Das ist eine Kampagne, da gehst du sehr, sehr breit rein. Das hat Johannes vorher erklärt, das ist diese Broad-Zielgruppe. Das heißt, du gehst sehr, sehr breit rein mit großem Streuverlust und da geht es vor allem darum, dass du Leute findest, die für dein Produkt oder deine Dienstleistung Interesse zeigen. Das heißt, wir spielen Ads aus und gucken einfach, wie reagieren diese Nutzer darauf. Klicken die, kommentieren die, liken die, machen die vielleicht auch was auf der Website, nachdem sie geklickt haben. Und das sind diese Signale, die wir dann sammeln. Das heißt, im Prospecting sammeln wir einfach nur Signale. Wir gehen sehr, sehr breit raus, versuchen so viele Leute wie möglich zu identifizieren. Viele davon kaufen natürlich auch direkt. Bei Snox sind das extrem viele, bei vielen anderen Marken ist das dann noch nicht so. Deswegen habt da auch ein bisschen Geduld, weil das ist so ein Stück weit das Investment. Du schüttest oben in deinen Marketing-Funnel Leute rein. Dann haben wir den Middle-Funnel. Im Middle-Funnel nehmen wir einen Großteil dieser Audiences, die wir da noch aufbauen. Das sind zum Beispiel Leute, die auf deine Website gehen. Das sind Leute, die mit deiner Instagram- oder deiner Facebook-Anzeige interagieren. Also die kommentieren, liken, die irgendwie, die sharen. Das sind alles Zielgruppen, die wir da doch bauen können. Auf Grundlage dieser Signale, die wir im Prospecting erheben konnten. Und die spielen wir erneut an. Ne? Das heißt, wir gehen jetzt mal die Customer Journey durch. Gestern habe ich eine Snox-Ad bekommen, hatte aber gerade überhaupt keine Zeit, habe sie wahrgenommen, aber nicht gekauft. Ich habe aber draufgeklickt, okay? Also ich bin auf die Webseite gegangen, habe es mir kurz angeschaut, musste dann aber weiter, mein Zug ist gekommen oder so, ne? Und heute kriege ich eine Anzeige nochmal, weil ich eben auf dieser Webseite war. Ich habe Interesse gezeigt, indem ich geklickt habe und werde deswegen im Middle Funnel nochmal angesprochen. Dann haben wir in der Regel noch den Lower Funnel, das sind Leute, die sind richtig heiß, das sind die Leute, die haben gerade was in den Warenkorb gelegt, aber dann abgebrochen, die haben sich ein Produkt lange angeschaut, aber nicht gekauft. Und dann haben wir noch das Bestandskundensegment. Das sind so diese vier Funnel-Steps. Also ich wiederhole sie nochmal. Der Top-Funnel, ganz breit, viele Leute.
Neukundengewinnung kann man da sagen.
Genau, ja, genau, genau. Also komplett kalter Traffic oder komplett kalte Audiences. Der Middle-Funnel, das sind Leute, die darauf irgendwie interagiert haben. Der Low-Funnel, das sind Leute, sie waren ganz kurz vor dem Kauf, die waren im Initial Checkout oder haben was in den Warenkorb gelegt. Und dann haben wir noch die Bestandskunden. Ich glaube, das erübrigt sich von selbst.
Genau, Bestandskunden nennen wir jetzt auch gleich, wenn wir noch tiefer reingehen, Loyalty-Funnel, so nennen wir den. Und da versuchen wir im Endeffekt, den Bestandskunden entweder das Produkt in einer anderen Farbe zu verkaufen oder irgendwie nochmal von unserer Marke was komplett anderes. Wie schaffe ich es jetzt, weil für uns beide ist es irgendwie selbstverständlich und wir machen das tagtäglich, aber wie schaffe ich es, diese verschiedenen Funnel-Steps irgendwie auch gegeneinander auszuschließen? Also wie schaffe ich das überhaupt, dass ich in einem Mid-Funnel zum Beispiel Leute anspreche, die mit Instagram...
Ja. Nee, ist voll wichtig, weil ich meine, am Ende wollen wir ja wirklich so eine Art Trichter bauen. Ne? Wir wollen oben Leute reinkippen und die sollen dann sauber durchlaufen, bis sie irgendwann kaufen. Und das funktioniert so. Wir haben bei Facebook ein Tool, das heißt Custom Audiences. Das heißt, Custom Audiences sind Leute, die haben alle irgendwie eine Bedingung, die sie erfüllen. Ne? Das sind dann zum Beispiel Leute, die eben mit dem Inhalt auf unserer Website interagiert haben oder eben mit einer Facebook-Ad. Custom Audiences sind also Zielgruppen, die wir bauen auf Grundlage von irgendeiner Bedingung. Ne? Zum Beispiel, das kann dann auch richtig klein werden und man kann sagen, Leute, die rote Sneakersocken sich angeschaut haben oder so am Ende. Ne? Also einfach eine Art von Leuten, die irgendwas miteinander haben, die irgendwas erfüllen. Und mit Hilfe von diesen Custom Audiences können wir das sehr, sehr sauber segmentieren. Ne? Das heißt, wie genau diese Sachen, die wir vorher angesprochen haben, Leute, die sich ein Video lange angeschaut haben, Leute, die auf der Website waren, die Leute, die mit einem Insta-Konto interagiert haben, Leute, die in unserer Newsletter-Audience sind und. Das sind alles Leute, die können wir als Custom Audience anlegen. Und mit Hilfe von denen können wir diesen Funnel abbilden. Das heißt dann eben, dass wir im Prospecting eigentlich alle Leute ausschließen, die irgendwie schon mal mit uns Kontakt hatten. Dadurch erreichen wir nur neue Leute. Im Middle Funnel tun wir dann eben genau diese Audiences benutzen, eben Leute, die auf der Website waren, die mit unseren Anzeigen interagiert haben und so weiter. Im Lower Funnel Leute, die dann, also klassisch wäre jetzt beispielsweise Leute, die in den letzten 7 Tagen was in den Warenkorb gelegt haben oder in den letzten 3 Tagen ein Produkt näher angeschaut haben. Und dann eben noch das Bestandskundensegment Loyalty, da geht es um Leute, die schon gekauft haben. Da gibt es übrigens, weil ich das noch viel zu selten sehe von Klaviyo oder vielen anderen, ich will hier keine Schleichwerbung machen, aber von vielen E-Mail-Tools gibt es da die Möglichkeit, das automatisch zu synchronisieren. Also du musst nicht jedes Mal eine Bestandskundendatei hochladen manuell, sondern du kannst das automatisch synchronisieren mit deiner Kundendatei in der Regel, wenn du irgendein Mailing-Tool nimmst. Das ist natürlich dann so ein bisschen smoother.
Okay, aber man könnte ja auch eine Custom Audiences aus allen Käufern machen. Warum sollte ich das dann nochmal mit Klaviyo verbinden? Ist es dann nicht doppelt gemoppelt?
Du hast halt also wenn es genau die gleichen Daten sind, dann wird in der Regel genau das gleiche rauskommen. Aber teilweise hast du ja nochmal mehr Daten dann in deiner E-Mail-Datenbank zum Beispiel. Oder eben, also je mehr du da irgendwie reinpackst, desto sauberer ist der Ausschuss am Ende. Das muss man immer nämlich auch sagen. Natürlich hast du die Option, auf Grundlage deiner Facebook-Pixel-Daten auszuschließen. Ne? Also du kannst natürlich jetzt sagen, Leute, die gekauft haben, bitte ausschließen, beziehungsweise im Loyalty-Segment dann eben einschließen. Einzige Problem, das Facebook-Pixel sammelt nur Daten der letzten 180 Tage. Danach, also sagt Facebook, sind die nicht mehr verfügbar, natürlich sind die noch verfügbar, aber genau, wir können nicht drauf zugreifen. Ne? Also Leute, die vor 200 Tagen zum Beispiel gekauft haben, die haben wir nicht mehr durch Pixeldaten. Und dadurch kann es halt super viel Sinn machen, gerade wenn wir halt jetzt wie Snox dann schon ein paar Jahre irgendwie am Markt sind und dann doch ein paar mehr Daten auch haben vor dieser Zeit, dass wir im Loyalty-Segment diese Leute zusätzlich inkludieren, also einschließen und zusätzlich ausschließen in den anderen Funnel-Steps, sodass das sauber ist und halt auch nicht nur über die letzten 180 Tage reicht.
Was ist der große Vorteil, würdest du in einer relativ kurzen Antwort sagen, von so einer Funnel-Struktur? Warum sollte ich in diesen verschiedenen Funnel-Steps denken oder arbeiten, anstatt jetzt ganz viele verschiedene Kampagnen anzulegen? So, wenn gerade jemand zu dir kommt und der hat jetzt eine andere Struktur, wie würdest du erklären, warum diese Struktur, und man kann jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Jason hat ja auch gerade gesagt, wir bei Snox stellen gerade um, weil wir sehr groß geworden sind und viel Geld ausgeben, müssen wir unser System anpassen. Aber ich kann mit sehr, sehr, sehr gutem Gewissen sagen, diese Struktur, die Jason gesagt hat, war im Jahr 2020 und auch schon teilweise 2019 für uns extrem erfolgreich. Das hat super, super gut funktioniert. Und genau wie du es gesagt hast, so von diesem Bereich von, ich gebe am Tag irgendwie 100 Euro aus bis zu 10.000, ist es auch in meinen Augen im E-Commerce-Bereich jetzt so the way to go. Also ich sehe auch ganz viele Ad-Accounts von auch anderen großen E-Commercer. Das ist wirklich so Best Practice, was echt super, super gut funktioniert. Warum, Jason, jetzt zurück zu der Frage, warum würdest du sagen, ist das so the way to go, einer der besten Wege, die man gehen kann?
Du kannst die Customer Journey extrem sauber steuern. Du kannst ganz klar definieren, was sieht der Kunde, wenn er das erste Mal meine Marke sieht. Du kannst sagen, was sieht der, wenn er was in den Warenkorb gelegt hat, was sieht er, wenn der vielleicht schon mal gekauft hat. Und dieser Vorteil ist im Marketing überhaupt nicht zu unterschätzen. Jetzt nehmen wir mal an, du kennst Snox noch nicht und siehst das erste Mal eine Ad, in der du 40% bekommst. Was hat das für einen Eindruck auf dich? Das ist scheiße. So, deswegen kannst du das halt sehr, sehr sauber steuern. Und tatsächlich ist auch so, dass die Anzeigen und die die Kommunikation in diesen einzelnen Funnel-Steps im besten Fall komplett unabhängig voneinander ist. Das heißt, beispielsweise bei Snox haben wir es dann so gemacht, dass wir im Top-Funnel sehr, sehr stark auf die einzelnen Produkte eingezahlt haben. Also wir haben gesagt, warum unsere Boxershorts, warum unsere Invisible-Socks und. Im Middle-Funnel haben wir sehr, sehr viel über Bundles geworben. Das sind also wir müssen uns da wieder reinversetzen. Leute, die jetzt schon wissen, was machen unsere Boxershorts aus, was machen unsere Socken aus, denen geben wir jetzt ein Bundle mit Boxershorts und Socken, wo sie halt zu einem Vorteilspreis beides bekommen. Das funktioniert gut. Und für einen Warenkorbabbrecher, da versetzen wir uns wieder rein. Der war schon auf unserer Website. Aber irgendwas hat noch gefehlt, um den letzten Kaufimpuls zu geben. Und da geben wir dann zum Beispiel 10% Rabatt oder sowas noch. Also noch so ein letztes kleines Incentive. Und mit Hilfe dieser Funnel-Struktur kannst du halt ganz genau steuern, wie der Kunde bis hin zum Kauf geleitet wird. Auch da jetzt wieder den Bogen. Bei Snox ist die Customer Journey super gering, deswegen kann man es hier so ein bisschen challengen. In 80% der Fällen braucht es erheblich mehr als 1-2 Touchpoints, bevor dann der Kauf zustande kommt. Deswegen ist diese Struktur so genial, weil du halt den Kunden sauber durchleiten kannst. Ne?
Absolut, da bin ich ganz bei dir. Und dieses Customer Journey, entlang der Customer Journey optimieren, finde ich super gut. Vor allem, wenn wir auch dann gleich nochmal in Richtung Creative gehen. Ein gutes Beispiel ist hier auch im Top-Funnel, also Prospecting, dass man sagt, hey, unsere Boxershorts haben die und die Vorteile, wie du es gerade gesagt hast. Aber wenn er dann der Kunde was in den Warenkorb gelegt hat oder sich das Produkt angeschaut, dann wissen wir, okay, der scheint schon Interesse am Produkt zu sein, aber irgendwas hakt noch. Und dann haben wir zum Beispiel damals viel und auch immer noch, sagen wir, hey, wusstest du, bei uns ist der Versand kostenlos? Wusstest du, dass wir eine Anti-Loch-Garantie haben? Wusstest du, dass die Retouren auch kostenlos sind? Also all diese Argumente, die, ich spreche immer gerne hier im Podcast von Bildern. So, der Kunde hat schon was wirklich in seinen physischen rollenden Warenkorb gelegt. So, er hat schon Interesse, aber irgendwie geht er doch aus dem Laden raus und lässt einfach den Wagen stehen. Und da musst du überlegen, du musst ja jetzt nicht mehr groß um das Produkt an sich drumherum erzählen, weil sonst hätte er es ja niemals reingelegt, sondern irgendwas hat ihn daran gehindert. Und wenn du dann sagen kannst, irgendwie kostenloser Versand, kostenlose Retoure, wir haben die und die Zahlungsanbieter, dann funktioniert das sehr gut. Und das ist das wirklich Geniale an der Struktur, dass man anhand dieser Customer Journey das Ganze optimieren kann. Um jetzt da auch wieder den Bogen zu spannen, im Top-Funnel, Prospecting, da spielt ja vor allem jetzt oftmals, sage ich mal, die Musik.
Wenn du wachsen willst, zwingend, ja.
Genau, weil die unter...
Du musst oben reinkippen, ganz einfach.
Genau, du musst oben gut reinkippen, sonst...
Kommt unten nichts raus.
Sehr gut. Was wäre da jetzt so, auch kurz gehalten gerne, ein Tipp, den du mitgeben kannst? Was würdest du im Prospecting machen? Erstmal vielleicht so eine Frage, würdest du da jetzt mit Lookalike-Audience arbeiten? Und gerne erklär auch nochmal kurz Lookalike-Audiences. Oder würdest du einfach broad reingehen? Was ist denn da so die Best Practice aus deiner Sicht?
Kommt aufs Produkt natürlich an. Wenn du ein Produkt hast, das sehr broad ist, also ein Produkt, das sich halt für viele eignet, also ich kenne niemanden, der keine Socken trägt zum Beispiel, ne? Dann kannst du broad reingehen. Wenn du viele Leute erreichen willst, dann kannst du die auch einstellen hier. Natürlich gibt es aber auch Produkte, die sind etwas spezieller. Da willst du dann einfach nur eine gewisse Art von Menschen ansprechen. Und da macht zum Beispiel eine Lookalike-Audience super viel Sinn. Eine Lookalike-Audience ist, wie der Name schon sagt, jemand, der so ist wie... Und jetzt kannst du irgendwas einsetzen. Also in der Regel ist das eine Lookalike der Käufer. Also du suchst statistische Zwillinge von deinen Käufern. Das ist
statistische Zwillinge, Bruder!
Ja, ja. Das ist das saubere Marketing-Jargon. Nee, genau. Also Facebook schaut halt, okay, wer ist ähnlich wie die Leute, die schon gekauft haben? Also wer hat die gleichen Interessen? Wer hat die ähnliche Demografie? Und wer kauft ähnliche Produkte und so weiter? Ne? Das sind halt alles Daten. Die hat natürlich Facebook. Und die werden hierher genommen. Das heißt, wenn du jetzt Käufer hast und eine sehr, sehr spezielle Käuferschaft, dann nimmst du Lookalikes und Facebook sucht einfach nach Leuten, die halt ähnlich sind, wie die Leute schon mal bei dir gekauft haben. Und genau, deswegen, das muss man so ein bisschen zurückspielen an dich, den lieben Hörer. Je nachdem, was du für ein Produkt hast, macht hier, das kann man nicht verallgemeinern. Für die meisten unserer Kunden sind wir broad unterwegs. Gerade auch, wenn du mit ein bisschen mehr Spend dann unterwegs bist, dann bringt es da nichts, den Facebook-Algorithmus zu irgendwie einzuschränken, sondern Facebook macht das dann schon sehr gut selber. Die wissen ja auch, was du verkaufst. So. Gerade wenn du anfängst, kann aber so eine Lookalike oder eine Interest-based Zielgruppe, also eine Zielgruppe auf Grundlage von Interessen, die du Facebook sagst, kann schon Sinn machen. Oder gerade auch, wenn du so spezielle Sachen wie, nehmen wir mal Geschenke, dann kannst du einstellen, Leute, die kurz vor einer Hochzeit sind, die bald Geburtstag haben und so weiter. Das sind schon ganz nette Features, die Facebook da mit sich bringt, aber früher oder später gehst du eh auf Broad, das kann ich dir jetzt schon mal verraten.
Ich habe zwei Kumpels, die hören auch jetzt gerade den Podcast, bin ich mir sicher, der liebe Johannes und der Daniel, die verkaufen so Barista-Tücher, also so gerade natürlich passend hier zu Snox Coffee, für Barista super gut. Die haben mir letztens ihren Ad-Account gezeigt und ich glaube, die haben genau das gemacht, was ganz viele machen. Die haben erstmal sind die Broad reingegangen, vielleicht nicht die krasseste Struktur, aber sie haben mal Neukundengewinnung gemacht. Und was sie dann gemacht haben, war eine Zielgruppe und sich daran auch sehr stark aufgehangen und viel umgestellt und haben dann gehabt im Alter von 25 bis 34. Ja, ja, ja. Männlich, Interesse an Kaffee und vielleicht noch Interesse an Fahrradfahren. Also ich glaube, wenn jemand neues Facebook-Ads macht, und das meine ich auch gar nicht als Vorwurf, ist es ja oft so, dass ich denke oder erstmal überflutet bin mit diesen ganzen Features und auch an den ganzen Möglichkeiten, so ein bisschen wie wenn ich mich in so ein Raumschiff setzen würde, in so ein Flugzeug vorne ins Cockpit. Da gibt es so viele Knöpfe und viele Knöpfe sehen super leuchtend aus und ich will die unbedingt einstellen, deswegen mache ich dieses 25 bis 34 Interesse Kaffee, weil jeder, der mein Tuch will, der ist ja auch interessiert irgendwo am Kaffee. Und ich bin 25 oder ich bin 30, das ist unsere Kernzielgruppe. Also, wie ist deine Meinung dazu, dass man sehr viele Sachen einstellt? Und ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich bei Freunden in den Facebook-Ad-Account reinschaue, ist es fast immer der Fall, dass sie halt sehr, sehr, sehr viel einstellen und dem Algorithmus gar keine Möglichkeit geben, einfach mal zu machen.
Ja, du sagst schon das Stichwort. Also, in der Regel hebt das Raumschiff so auch nicht ab, indem du einfach irgendwelche Knöpfe drückst. Aber der Vorteil ist, das Raumschiff hat meistens einen Autopilot und der heißt halt Facebook-Algorithmus. Ne? Das heißt, du kannst einfach nur den Startknopf drücken und diese Kampagne aktivieren und Facebook machen lassen, weitestgehend. Das ist jetzt, heute ist, wir sind sehr pauschal unterwegs. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber das ist das, was ich vorher meinte, als ich gesagt habe, früher oder später gehst du eh bei Broad rein. Also wir haben langfristig eigentlich kein Projekt, wo wir noch stark eben im Interest-Based Zielgruppen oder in Lookalike-Zielgruppen drin sind, sondern früher oder später wird es immer broad, weil Facebook genug Daten hat. Und das ist halt super wichtig. Gerade wenn du anfängst, empfehle ich dir schon ein bisschen rumzuspielen, aber mach's nicht komplizierter, als es ist. Und genau das, was du gerade gesagt hast, dieses Interesse Fahrrad, FC Bayern und Strandurlaub, das sind so Sachen, die kommen immer dieser, ich nenne sie immer Dropshipper-Taktik raus, aber da hast du einfach dann deine 40 Zielgruppen, guckst, was funktioniert am besten auf Grundlage von 7 Käufen, schaltest alles andere aus und lässt eben diese Strandurlaub-Zielgruppe laufen. Das macht keinen Sinn. Facebook weiß so viel mehr über deine Kunden nach, keine Ahnung, 5 Käufen, als du es jemals wissen wirst. Deswegen geh da sehr, lass dem Algorithmus da freien Lauf. Gerade das, was jetzt auch Johannes gerade gesagt hat, wenn du auch noch nach Geschlecht, gut, das kann teilweise natürlich voll viel Sinn machen, aber wenn du jetzt anfängst, nach Alter einzugrenzen und dann noch irgendwie Interessen drüber, dann hast du so eine kleine Zielgruppe und du schnürst den Algorithmus so ein, dass du Facebook praktisch die Luft zum Atmen nimmst. Und das merkt man dann in der Regel auch, weil das Ganze halt nicht so wirklich nachhaltig funktioniert. Deswegen lass es da, also definitiv, das ist jetzt ein ganz pauschaler Tipp und den kann man auch so unterschreiben, lieber zu broad als zu segmentiert, weil Facebook macht dann schon den Rest.
Dann mal Real Talk. Ich neuen Ad-Account gerade gestartet oder ein Spend irgendwie von in der History gesamt habe ich weniger als 5.000 Euro ausgegeben. Welche Broad-Zielgruppe, also in dem Top-Funnel, Prospecting, Neukundengewinnung, welche Zielgruppe würdest du empfehlen? Mache ich jetzt einfach Broad und gebe ihm oder würdest du sagen, hey, wenn ihr im Kaffee-Business unterwegs seid, dann mache ich Interesse Kaffee, aber sonst nichts anderes.
No joke, ich würde für die ersten 2 Wochen oder so ein bisschen rumprobieren.
Aber was heißt noch, dieses richtig, ein bisschen rumprobieren?
Ich würde, also jetzt in dem Fall, ich würde eine Broad-Kampagne, also eine Broad-Ad-Set erstellen, eine Lookalike und ein Interest-Based. Bei Interest-Based jetzt aber nicht hier auf 10 Jahre Alter oder so einschränken, sondern doch noch relativ broad, aber halt in dem Fall dann Interesse Kaffee, Espresso und Latte Macchiato oder was auch immer, also schon irgendwie passend.
Hast du da eine Zielgröße? Wie groß sollte in Prospecting Neukunden?
Nee, aber mach groß, mach. Also wenn da am Schluss eine Zielgruppe mit 30.000 Usern drin ist, das wird nicht hinhauen. Also
groß, ab einer Million würdest du das unterschreiben?
Ja, gerne. Ja. Also ich meine, was da auch Sinn macht, kommt natürlich immer ein bisschen aufs Adset an, aufs Setup an, aber wenn du jetzt mit einer, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt noch. Du hast auf Kampagnenebene diesen Button, der heißt Kampagnenbudget automatisch optimieren, CBO.
Ein Button, der vieles.
Ja, vieles genau. Das Ding ist halt, pass auf, wenn du da mit einem Broad-Ad-Set reingehst und dann noch 2 kleineren, wird Facebook das komplette Geld in dieses Broad-Setup ballern.
Aber kurz einen Schritt zurück. Was bedeutet dieses budgetoptimierte oder wir haben es jetzt schon ein paar Mal genannt, CBO?
Campaign Budget Optimization.
Genau, da nochmal ganz klar die Erklärung deinerseits.
Genau, also normalerweise steuerst du das Budget auf Adset-Ebene, also auf der Anzeigengruppe. Das heißt dann eben, wenn wir in unserem Beispiel von gerade bleiben, wir haben 3 Anzeigengruppen, sagen, das Broad-Setup kriegt 30 Euro am Tag, das Interest kriegt 30 Euro am Tag und die Lookalike kriegt 30 Euro am Tag. Sehr, sehr sauber, sehr, sehr übersichtlich. Oder du kannst einfach sagen, okay, pass auf, Facebook mach du, ich gebe der ganzen Kampagne einfach in dem Fall 90 Euro und du steuerst aus. Das würde ich dir tatsächlich am Anfang empfehlen zu lassen, weil Facebook wird immer, also jetzt fast immer in einfach die größte Zielgruppe am meisten investieren. Also es geht viel nach der Größe. Auch wenn jetzt vielleicht die Interest-Based besser funktioniert, wird Facebook in der Regel mehr in diese Broad ballern. Einfach weil Facebook denkt, okay, da ist viel mehr Potenzial zur Skalierung, da sind viel mehr Leute, da sind auch viel mehr Datenpunkte, die ich billiger sammeln kann, rein da. Deswegen mach es am Anfang manuell, sag also wirklich für jedes der drei Adset gebe ich ein Budget aus, also 50 Euro am Tag, 30 Euro am Tag, whatever. Und dann schau einfach mal, lass es kurz laufen, nichts verändern jetzt, nicht jeden Tag anpassen, nicht irgendwie dauernd irgendwie versuchen zu optimieren, das ist Quatsch bei dem Budget, sondern lass es mal ein, zwei Wochen laufen, guck, was funktioniert am besten und dann versuch darüber mal ein bisschen zu skalieren. Also in dem Beispiel kann es dann gut sein, dass zum Beispiel die Lookalike ganz gut funktioniert hat, mach die anderen beiden aus und versuch die Lookalike mit mehr Geld zu versorgen, dann kann Facebook da auch so ein bisschen sauberer auf einen Punkt mehr Budget testen und dann fährst du erstmal ganz gut.
Okay, also zurück zu unserem Real Talk Beispiel. Du würdest dann bei den Jungs jetzt eine Kampagne, drei Ad Groups und pro Ad Group dann Budget oder CBO. Was würdest du jetzt machen?
Manuell. Ich würde wirklich manuell rein, weil dann hast du einfach, ist mehr oder weniger ein kleines Testing. Ne? Du schaust halt wirklich, okay, was passiert mit dem gleichen Budget. Wenn du CBO nimmst, dann wird es so sein, dass die Interessenzielgruppe, die hat dann am Schluss 20 Euro ausgeben, Broad hat 400 und Lookalike 47 oder so. Das ist ja nicht wirklich aussagekräftig dann. Ne? Und deswegen würde ich versuchen, gerade am Anfang relativ gleichmäßig auszugeben.
Gibt es so ein Mindestbudget, wo du sagen würdest, ey, ohne weniger als jetzt pro Adset?
Ich würde am Tag, also wenn ich Facebook-Ads ein bisschen ernst meine, dann würde ich mindestens mit 100 Euro daily mal starten.
Aber insgesamt jetzt nicht
pro Ad. Genau. Also einfach für den ganzen Account, dann generierst du so ein bisschen Learnings, 3K im Monat. Das ist dann schon, weißt du, da hast du ein bisschen Aussagekraft. Besser sind so, also 5 bis 10 oder sowas ist schon so der Standard, wenn du jetzt serious ein bisschen Facebook-Ads machen willst.
Ja, für euch Leute, das hört sich jetzt super viel Geld an und wir wollen dabei.
Wenn es funktioniert, kommt es ja direkt zurück. Ne? Das ist wichtig. Also ich rate jetzt hier keinem 10.000 Euro auszugeben für ein Jahr. Und
da passiert nichts.
Genau, das wäre dämlich. Also ganz klar. Ich würde es antesten. Dann gerne auch, also wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier 3.000 Euro, was mache ich damit? Dann würde ich eher sagen, versuch diese 3.000 Euro einfach mal in 2 Wochen auszugeben. Und wenn es gar nicht funktioniert, dann hast du halt die 3K in 2 Wochen rausgeblasen statt in einem Monat, aber bringt dir ja auch nichts. Wenn es aber funktioniert, dann kannst du direkt über den erwirtschafteten Umsatz wieder reinvestieren. Ne? Und dann kannst du gleich mal ein bisschen schneller Gas geben und hast halt aussagekräftigere Daten.
Genau, also wir sprechen ja auch immer oft vom ROAS, also Return on Ad Spend. Bedeutet, wenn ihr am Anfang loslegt und es wirklich noch nicht gut läuft, dann würde ich mal sagen, so ein Richtwert ist vielleicht so ein 1er ROAS, also dass ihr das Geld, was ihr reinsteckt, auch wieder rausbekommt. Das ist, glaube ich, für den Start ist es vielleicht mal so ein Richtwerk. Das bedeutet auch, das, was Jason gesagt hat, wenn ihr dann da 3.000 im Monat ausgebt, dann macht ihr auch Umsatz in etwa und darauf nicht festlegen, aber von 3.000 Euro. Es ist jetzt nicht so, ich schmeiße es einfach mal aus dem Fenster, weil fuck, 3.000 Euro ist verdammt, verdammt viel Geld. Wenn da jetzt nichts zurückkommen würde, dann würden wir das auch niemals machen. Gut, wir sind jetzt zurück und zum Beispiel eine Kampagne, 3 Adsets, machen wir mal bei jedem 30 Euro drauf und dann kommen wir auf Creative-Ebene. Was kannst du da raten, was sollte jemand machen, der gerade startet? Fängt er mit Bildern an? Macht er mit Videos? Nimmt er irgendwie Instagram-Posts? Wie würdest du da vorgehen?
Mach keine Wissenschaft draus. Also fang ganz, ganz entspannt an. Also da sind in der Regel das dann einfach Bild-Ads, ne? Also einfach Bilder, Grafiken. Mach nicht den Fehler, dass du einfach nur Fotos nimmst, sondern immer irgendwie mit Text rein. Also gib irgendeinen Call to Action, sag, was zu tun ist. Und versetz dich auch da wieder einfach in den Customer. Also überleg dir, was würdest du hören wollen, dass das dich interessiert. Also gerade jetzt eben bei Beispiel Snorks ist dann so, dass wir eben sagen, okay, was ist der Vorteil von diesem Produkt? Dann sagen wir eben, hey, Anti-Loch-Garantie, wie geil ist das denn? Und das sind natürlich Sachen, die wollen wir kommunizieren am Ende in den Anzeigen. Genau dazu, da würde ich jetzt einfach mal raten, in die Ads-Library von Snorks zu schauen.
Was ist die Ads-Library? Das ist auch wichtig. Das ist schon ein Hack, gell? Das wissen so wenige.
Ja, voll. Ist ja auch noch vergleichsweise jung. Also es kam nach dem Datenskandal und Cambridge Analytica. Da hat Facebook als so, ich sag mal, Transparenzprozess, in den Transparenzprozess eine Ads-Library gebaut. die macht nichts anderes, als dass du jede Anzeige deiner Konkurrenten oder jeder beliebigen Marke eigentlich ansehen kannst.
Also alle Ads, die
gerade live sind, die siehst du da. Das ist geil. Ne? Das heißt, wenn du jetzt eben vorhast, okay, Johannes, ohne dir zu nahe zu reden, aber wenn du jetzt vorhast, Socken zu verkaufen, dann würde ich jetzt in die Ads Library gehen, also Google einfach Ads Library, Facebook oder so. Dann gibst du da oben Snox ein und dann siehst du alle Anzeigen, die gerade bei Snox laufen. Und das ist natürlich ganz cool, um dich so ein bisschen zu inspirieren, zu gucken, hey, was funktioniert bei anderen. Was wir da gerne machen ist, dass wir wirklich uns dann die ganz Großen anschauen, die, wo wir wissen, hey, die testen gerade viel und schauen einfach, welche Anzeigen laufen jetzt schon seit 2 Jahren oder so, weil das sind dann anscheinend Anzeigen, die funktionieren. Ne? Und so kannst du dich so ein bisschen, so kannst du die ersten Schritte, glaube ich, ganz gut gehen, dass du dich auch so daran orientierst, was machen vielleicht andere Advertiser, aber natürlich werd auch selber kreativ. Ne? Also versetz dich rein in den Customer, was will der hören, damit der an deinem Produkt irgendwie Interesse zeigt. Aber da kann man natürlich jetzt super schwer sagen.
Okay, ne? Wie viel Creatives würdest du mal sagen und weniger als die würdest du auf keinen Fall starten?
Also ich würde niemals weniger als 2 haben, weil sonst hast du einfach auch wenig Learnings danach. Ne? Weil es kann sein, dass das eine super funktioniert und das andere gar nicht. Beziehungsweise es kann halt sein, dass wenn du eine Anzeige da drinnen hast, dass die Kampagne überhaupt nicht läuft. Und du denkst dir, oh scheiße, das ganze Setup ist schlecht und du lässt Facebook-Ads, aber dabei war eigentlich die Anzeige schlecht, ne? Deswegen nimm immer so 2 bis 3, würde ich jetzt mal empfehlen, gerade bei dem Spend. Dann hast du, danach weißt du dann zum Beispiel, okay, die Anti-Loch-Garantie hat besser funktioniert als der Anti-Schweißstreifen oder whatever, ne?
Besser funktioniert in dem Sinne bedeutet für dich dann
mehr Käufe zu geringeren Ausgaben oder halt das Verhältnis ist besser, ne? Beziehungsweise da kannst du schon auch gucken, was wurde mehr geklickt, was kommt besser an bei der Community. Schau da auch gerade am Anfang echt in die Kommentare, was sagen die, wie wirkt diese Anzeige oder das Produkt auf diese kalte Audience, und versuch dich da reinzudenken. Also am Anfang ist es ganz, ganz viel auch einfach Psychologie und einfach so ein Stück weit Menschenverständnis. Ne?
Okay, geil, dann haben wir jetzt gemeinsam mit den Zuhörern quasi eine
Top-Fan. Unser erstes Setup erstellt.
Ja, unser erstes Setup. Ich glaube, wir könnten darüber jetzt noch Stunden wirklich sprechen, über den Mid-Funnel, Low-Funnel, Loyalty, was man da optimalerweise machen würde. Um den Podcast jetzt gar nicht so lange zu machen, würde ich es einfach genau wie letztes Mal machen. Wenn euch das interessiert, dass ihr Bock drauf habt, zu hören von Jason, wie man so dieses perfekte Setup macht, oder perfekt finde ich immer zu überspitzt, weil es gibt viele Wege führen nach Rom, so, das ist einfach so, und wenn ihr aber hören wollt, wie wir quasi da vorgegangen sind, dann schreibt wieder Jason in LinkedIn, Jason Modemann, schreibt ihm, sagt, wir wollen den nächsten Teil, da machen wir bestimmt noch einen dritten und auch gerne noch einen vierten Teil des Podcasts raus und reden darüber, weil das Ganze ja auch super kompliziert ist, gibt es ein gewisses Announcement jetzt noch am Ende.
Jetzt wird's spannend.
Trommelwirbel. Nee, Leute, ihr habt ja mitbekommen, wir haben unsere Snox Academy. Und auch da Real Talk zu machen, die Snox Academy war ein krasser Erfolg. Also es war gemeinsam, um dann mal ein bisschen die Geschichte vorzuholen. Josh kam auf mich zu, also Josh bei uns aus dem Team, hat gesagt, hey, lass uns doch mal so einen digitalen Kurs über Facebook-Ads rausbringen, weil sau viele Leute fragen uns ja immer, wir haben da ein gutes Wissen, lass uns das doch mal machen. Habe ich gesagt, hey Josh, kein Problem, ich habe den Fokus nicht da drauf, so, wenn du das umsetzt, dann lass uns so machen, du drehst das Ganze ab und du machst das ganze Wissen da rein und gemeinsam pushen wir das dann irgendwie über Social Media, über irgendwie LinkedIn etc. So kam es eher in seiner Praxisphase, weil Josh ja bei uns dualer Student ist, hat das Ganze, die ganzen Videos gemacht und er kam dann am Ende seiner Praxisphase, Theoriephase, sorry, kam er zu mir, hat gesagt, ey Johannes, hier ist das fertige Produkt, was machen wir jetzt damit? Wir sind dann an den Start gegangen, Snox Academy gelauncht und ich glaube, es war mitten letztes Jahres oder sowas, im Sommer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber so ein halbes, dreiviertel Jahr gibt sie. Und wir haben super vielen Leuten geholfen, das muss ich wirklich sagen. Das war wirklich herzergreifend, wie viele Leute mir in WhatsApp geschrieben haben, weil es auch viele Kumpels von mir waren, haben so gesagt, krass Johannes, ey, mit der Academy, endlich habe ich Facebook-Ads verstanden. Da ging es genau nämlich um so Sachen, über die wir jetzt auch gesprochen haben. Wie lege ich Kampagnen an? Was ist ein Facebook-Pixel? Also ihr merkt, dieses Thema, das ist so krass komplex. Einfach mal eine Stunde Podcast aufnehmen, um alles zu erklären, das geht nicht. Also Facebook-Ads ist auch bei uns im Unternehmen so mit einer der komplexesten Sachen, das muss man einfach so sagen. Aber auch eine der Sachen, wo die größte Wertschöpfung im Endeffekt her ist. So. Weil wenn man es schafft, das zu verstehen und auch nach vorne zu bringen, dann kann das dein Unternehmen, und ich hasse so Wörter, aber so aufs nächste Level bringen. Und Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben super, super vielen Leuten geholfen mit der Snox Academy. Es waren wirklich zahlreiche und wo wir auch geholfen haben, wirklich auch Unternehmen auf Facebook wirklich erfolgreich zu machen. Und das hat Josh und mich schon echt berührt, so auch emotional, wo ich gesagt habe, ey krass, so ein Beispiel, ein Kumpel von mir, der macht solche Bücher verkauft, der hat ein eigenes Buch geschrieben, hat an diesem Traum jahrelang gearbeitet und jetzt skaliert ihr über Facebook, endlich kann er sein Buch so richtig verkaufen, weil über Amazon hat so semi-gut funktioniert, aber über Facebook läuft es dann und er hat mir dann Sprachnotizen geschickt, hat gesagt, geil Johannes, es funktioniert und dann kam so der Punkt für Josh und mich, wo wir gesagt haben, ey, die Academy war so ein großer Erfolg, aber um die jetzt weiterzumachen, also was ist der nächste Schritt? Und da kam Jason dann ins Spiel, weil wir gemerkt haben, es gibt zwei Sachen. Entweder wir machen die alleine weiter und machen frischen die auf, weil bei Facebook ändert sich auch viel, machen neue Themenblöcke dazu etc. Entweder wir machen den Weg oder wir suchen uns irgendwie einen Partner und machen das gemeinsam. Und der erste Weg kam für uns im Endeffekt auch nach langem Hin und Her nicht in Frage, weil wir gemerkt haben, sowohl bei Josh als auch bei mir, wir haben die Zeit dafür nicht und Josh hat auch für sich persönlich, eine ganz persönliche Entscheidung, hat gemerkt, er hat lieber Bock, so bei uns im Unternehmen so Creative Gestaltung zu machen, also quasi so Creative Director, so Kampagnen große, hey, wie schaffen wir das irgendwie auch emotional darzustellen? Er wollte raus aus diesem reinen Facebook-Ads-Geschäftsmodell und das ist auch vollkommen fein, das ist Josh seine Entscheidung und das respektieren wir alle und daher habe ich mich dann umgehört, hey, was können wir denn mit der Academy machen? Und Jason war wirklich der Erste, dem ich dann eine Sprachnotiz gemacht habe, ey Jason, weil ich wusste, ihr seid da auch was am Machen, hast du nicht Bock, das gemeinsam jetzt so weiterzuentwickeln? Und da kannst du vielleicht mal, Jason, aus deiner Perspektive, was macht ihr da und wie ist das auch bei euch intern entstanden?
Ja, also du hast da tatsächlich im perfekten Timing eigentlich angerufen gehabt. Am Ende ist es so, dass natürlich auch die Snox Academy war ja, das war ja Basic-Wissen immer noch, ne? Also am Ende waren das, ich glaube, 6 Sessions oder irgendwas in der Richtung, gell?
Ja.
Da hat man gelernt, wie du richtig gesagt hast, wie man halt so das erste Setup aufbaut, aber die Reise hört ja da nicht auf. Ne? Nee, also
Im Gegenteil,
genau, da geht's das erst ist so los. Die absolute Eisspitze. Und tatsächlich hatten wir auch erst vor, eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Produkt rauszubringen, wo wir die Basics erklären wollten. Sind dann aber drauf gekommen, Moment mal, wir haben doch als Agentur viel mehr nochmal zu bieten. Also wir haben Facebook-Ads so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen durchgespielt, aber ich glaube schon, dass wir einfach alles schon mal gesehen haben. Wir haben jedes Geschäftsmodell schon mal irgendwie skaliert. Wir geben mehrere Millionen jeden Monat aus und haben einfach saukrasse Erfahrung dadurch in dem ganzen Bereich. Was wäre, wenn wir all das zusammenpacken, übersichtlich machen, super hochwertig aufnehmen, PDFs dazu entwerfen, Prüfungen, wirklich ein Riesenprojekt draus machen? Und genau das haben wir jetzt das letzte halbe Jahr gemacht.
Wann ist die Idee bei euch entstanden?
Mitte letzten Jahres, das war jetzt echt ein wahnsinniger Weg.
Und warum habt ihr das gemacht? So, ihr seid doch so erfolgreich mit eurem Kerngeschäft, dass ihr Kunden habt und die skaliert. Warum macht man dann so
tatsächlich genau Buch? Auch aus den Stories, die du gesagt hast. Also wir kriegen von den Anfragen, die wir bekommen, nehmen wir 3% an, würde ich sagen. Und diesen kompletten Rest davon sind so viele Firmen und Ideen so spannend, aber wir haben nicht die Kappa dafür. Also das sind dann viele Projekte, die eben, wie wir vorher gesagt haben, mit 3000 Euro Spend oder sowas unterwegs oder starten. Und da können wir ja als Agentur nicht erstmal das ganze Geld einkassieren, um dann halt Dienstleistungen anzubieten. Das wäre der Worst Case eigentlich für diese Startups. Trotzdem wollten wir eigentlich mit denen zusammenarbeiten. Auch gerade jetzt durch Corona, es sind so viele Leute oder so viele auch kleine Geschäfte richtig krass betroffen. Und da haben wir gesagt, hey, ganz ehrlich, lass doch hier irgendwas für machen, dass wir denen an die Hand geben, irgendwas, was denen richtig hilft. Weil ganz ehrlich, klar, so staatliche Hilfen so sind nett, aber was wäre, wenn man die wirklich dazu befähigt, mit der Situation einfach umzugehen? Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Facebook-Ads so ziemlich jedem da draußen gerade in der Situation einfach helfen, wenn man sie verstehen würde. Und genau, deswegen haben wir ein Riesenprojekt draus gemacht, haben jetzt wirklich ein halbes Jahr dran gearbeitet. Wir haben über 100 Skripte für diese Videos so geschrieben. Krass, wir haben diese alles abgefilmt. Wir haben das geschnitten, perfekten Ton, Animationen drüber. Das ist also jedes einzelne Video könnte man genauso auf YouTube packen und es wäre halt, also es sind krasse, ne? Man kann da gut zuhören, so will ich damit sagen. Und genau, jetzt haben wir uns mit Snox zusammengetan. Wir bringen jetzt zusammen dieses Produkt raus.
Wie heißt das Produkt?
Es ist die Adcademy. Oh yes, jetzt ist es raus. Nee, genau. Wir haben die Adcademy ins Leben gerufen, mit der wir einfach jedem einen Werkzeugkasten an die Hand geben wollen, mit dem man wirklich von also von, ich habe noch gar keine Ahnung, was überhaupt Facebook ist, bis hin zu, wie skaliere ich meine Kampagnen, was ist Attribution, wie schalte ich dann auch auf anderen Plattformen, also TikTok, Pinterest werden auch ein Thema, wie optimiere ich, was ist eine Kommunikationsstrategie, wie wirkt Werbepsychologie und so, also wirklich den tiefen Scheiß. Diese komplette Journey wollen wir damit abbilden und genau, zusammen mit euch ist er halt mega jetzt, ne? Also gerade dann auch, ich denke mal, die Snox Academy war so der Anfang und da machen wir jetzt weiter.
Absolut so und ganz wichtig ist für mich zu betonen, so jeder, die jetzt Snox Academy auch gekauft hat, der kriegt jetzt kostenlos auch den Zugang zur Adcademy.
Genau, wir werfen es jetzt echt zusammen einfach.
So, wir haben gesagt, statt dass jeder da so sein eigenes Ding macht, irgendwie hier in München, wir in Mannheim, lass uns lieber zusammen was Krasses bauen und jetzt ist es endlich live, die Adcademy ist online, adcademy.com einfach.
Nee, academy.marwave.de. Aber ich denke mal, wenn man googelt, dann sollte man das bis dahin auch schon finden.
Absolut. Also Leute, schaut euch das an und wenn ihr jetzt im Podcast gemerkt habt, ey, dieses ganze Thema Facebook jetzt, ich habe richtig Bock drauf. Aber muss man ja auch ehrlich sagen, so viel Mühe wir uns auch geben, es ist schon super schwer, jetzt einfach nur über einen Podcast jetzt Facebook-Ads zu verstehen. So, ihr habt Bock, das zu machen, aber irgendwie einen Schritt weiter zu gehen und auch Videos dazu anzuschauen und auch mal live in einem Account-Manager zu
sehen. Das ist halt auch strukturiert vor allem. Ich glaube, das ist das Thema. Ne? Also so viele wählen diesen Weg, dass sie sich über, genau wie jetzt, Podcasts, die halt am Ende natürlich irgendwie dann doch versuchen wir es auf den Punkt zu bringen, aber natürlich, wir eiern hier so ein bisschen rum, ne? Über irgendwelche Stories von irgendwelchen Marketing-Heinis, über YouTube-Videos, über Blogs. Das ist so unstrukturiert, dieses Thema. Und genau das haben wir eigentlich angegangen mit diesem Thema. Ne? Wir wollten einfach Struktur reinbringen, sodass du die perfekte Reihenfolge, es perfekt aufgearbeitet findest. Und gerade auch diese PDFs oder Prüfungen, dann, die da dazwischen kommen, das hilft halt einfach, um das Ganze nochmal ganz, ganz klar, weil ganz ehrlich, das Thema ist komplex, aber es kann auch super einfach sein. Und genau das wollten wir damit entwickeln. Ne?
Safe. Also Leute, dann zwei Sachen, was ihr jetzt machen müsst. Nummer eins ist auf jeden Fall, geht auf academy.marwave.de und schaut euch das mal an, ob das was für euch ist. Ich stehe dafür mit meinem Namen wie hip, nicht Spaß, aber wir sind auch Teil des Ganzen und feiern das. Und Nummer zwei, wenn ihr noch Bock habt auf den dritten Teil mit Jason, wo wir natürlich auch, wie bisher, unseren ganzen Content for free raushauen und erzählen, wie machen wir das, dann schreibt Jason Modemann auf LinkedIn. Und in diesem Sinne, Jason, geil, dass du hier extra aus München hergekommen bist für den zweiten Teil. Hat viel, viel Spaß gemacht. Und jetzt haben wir noch ein kleines Shooting, noch ein bisschen Wein und genießen den Nachmittag.
Danke dir, Johannes. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.